Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 67, Originalteile-Podcast. Heute mit Candy Pollard, a.k.a. oder andersrum Steffen Strömer.
Stürmer.
Stürmer. Und wir reden ganz viel über Musik gleich, aber zuerst erzähle ich, was ich immer erzähle, das Autozentrum Hagelauer gilt es zu besuchen, wenn es ums Thema Auto, Fahrrad, Mobilität geht, weil die unterstützen uns seit jetzt bald 5 Jahren treu und ergeben und deshalb die herzliche Empfehlung, dahin zu gehen. Und jetzt aber, wie soll ich dich nennen, Steffen?
Steffen, wie Steffen. Du magst.
Wie jeder Gast eine kurze Selbstvorstellung, wer bist du, was machst du? Und dann reden wir.
Ja, also Steffen Stürmer, bin geboren und aufgewachsen in Heilbronn, bin hauptberuflich in der IT tätig und nebenher seit ich circa 14 bin, sammle ich Schallplatten und habe irgendwann auch angefangen, die aufzulegen und genau, bin damit als, ich sag mal, fast schon semi-professionell unterwegs. In ganz Deutschland, manchmal auch darüber hinaus. Genau.
Und was war die erste Schallplatte, mit der die Sammlung begann?
Das war JD Plastic Dreams.
Selber gekauft, geschenkt bekommen?
Nee, die habe ich selber gekauft tatsächlich, genau.
Meine erste Schallplatte war Madonna Like a Virgin.
Auch nicht schlecht.
Noch gekauft im, was, auch dem Music Pool, aber im Wollhaus gab es auch einen. Mhm. Da habe ich mir die gezogen. Wo in Heilbronn bist du aufgewachsen und groß geworden? Was war deine Hut?
In Frankenbach und Leingarten hauptsächlich, also so
am Stadtrand
hier hin und her gezogen. Mhm. Genau. Also
du bist Jahrgang?
Ich bin Jahrgang 82.
Okay.
Genau.
Also haben wir Teile wahrscheinlich so unserer Jugend in ähnlichen. Ich bin 4 Jahre älter. Könnte sein, dass wir da in ähnlichen Läden waren. Wie kam es zu der Platte erstmal noch? Auf
die kam zu der Platte. Lass mich überlegen.
CDs hattest du aber schon?
CDs hatte ich schon, genau. Also CDs hatte ich, glaube ich, meine erste mit 10 oder 11 bekommen. Und ja, also dieses Interesse für Platten, das kam dann eigentlich auch über CDs tatsächlich und über die Musiksender, die man damals halt so geschaut hat, also Viva MTV. Mhm. Und da lief ja nachts auch öfter mal elektronische Musik, die jetzt ein bisschen weniger mainstreamig war. Und dann hat man sich halt auch ab und zu mal so einen Sampler gekauft, der da in der Werbung immer angepriesen wurde.
Schon auch mit 10, 11, 12?
Ja, so kurz danach, dann ich sag mal so ab so 12, 13. Mhm. Und dann auch so Fachzeitschriften wie Groove oder Raveline gelesen. Und da kam halt auch sehr viel Musik drin vor oder wurde viel Musik besprochen, die es auf CD jetzt nicht so zu kriegen gab. Und ja, irgendwann hat dann halt der Weg auch automatisch in den Plattenladen geführt, weil man die Musik, die da besprochen wurde, dann auch hören wollte. Und da hat dann irgendwann eins zum anderen geführt.
Genau. Und weißt du noch, wie es dazu kam oder was dich beeinflusst hat, dass das eher in so eine elektronische Richtung ging, die dir zugesagt hat und jetzt nicht Hip-Hop, Indie, irgendwas anderes geworden ist? Hattest du Freunde, große Frage. Geschwister, die von Clubabenden erzählt haben? Oder
ja, also meine
nächtelang wach vom Fernseher? Und
nee, meine Mutter, die hat teilweise früher auch in Clubs nebenberuflich gearbeitet und da bedient. Und ich glaube, darüber kam das vielleicht irgendwie. Weil
wenn kein
dann
Babysitter
auch
da war, musstest du mit? Und
nee, das nicht. Aber sie ist dann halt auch unter der Woche ab und zu mal dort gewesen. Also als Kitty hätte man da nicht mit rein dürfen nachts. Aber um dann irgendwie kurz einen Dienstplan zu besprechen oder sowas, war ich dann halt mal hier und da mit dabei.
Was für Läden waren das dann?
Das war damals das Living. Mhm. Weiß nicht, ob du das was sagt. Das heißt, lass mich mal überlegen, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, das ist das jetzige Laboom in Leingarten. Mhm. Genau, und ja, das war dann halt schon faszinierend, als Kind in so einem leeren Club zu sein. Mhm. Und diese Atmosphäre da, also das zum einen und zum anderen ganz lustig, ich weiß nicht, ob der Boss Club noch was sagt.
Ja.
da Richtung Tierheim da hinten, mhm, wo jetzt auch so ein Spielcasino drin ist. Und da war ich, also da gab es.
Das war ja so mehr die Erwachsenen-Disco.
Genau, damals, genau. Ne? Also das war so die Erwachsenen in Anführungszeichen Disco, wo halt, ich sag mal so, die Ü30-Leute, genau, wahrscheinlich damals hingegangen sind. Und da gab es aber auch so Kinderfasching. Mhm. Und da war ich mit meiner Schwester oder meine Eltern mit meiner Schwester und mir dann auch damals hingegangen. Das war dann auch so die erste Möglichkeit, so als Kind in so eine Club-Erfahrung, mhm, einfach zu machen und da mal zu sein. Und das fand ich halt auch spannend. Ja, und dann war das für mich irgendwann klar, so okay.
Aber in den Läden lief ja jetzt keine...
Nicht nee, mehr. Aber trotzdem, also war das für mich so dieses Club-Ding dann, glaube ich, und, mhm, parallel dazu eben diese Musik, die mich interessiert hat. Also von klein auf hat mich eher schon Musik interessiert, die ein bisschen elektronischer angehaucht war. Und ja, das dann halt im Fernsehen zu sehen und...
Hattest du dann auch so einen Kindy-Synthesizer zu Hause rumstehen?
Ja, so ein oder Keyboard so hatte ich damals, mhm, halt, so ein Casio-Keyboard, was, glaube ich, alle 80er Kinder irgendwie hatten. Aber das hat jetzt nicht für mich so diesen Drang entfacht, mhm, selber Musik zu produzieren. Also Musik hören und tanzen war halt für mich eher so das Ding. Mhm. Also gerade so zu elektronischer Musik und das, was man dann damals halt auch so im Fernsehen gesehen hat, wie dann diese Partys so sind und, mhm, dann auch so diese Love Parade-Dokus und was weiß ich, das war dann irgendwie so, fand ich, ja, hat mich halt irgendwie abgeholt. Aber dann relativ früh auch bei mir so ein, durch das Lesen von den Zeitschriften auch so eine Abspaltung im Kopf, okay, es gibt da halt schon dieses sehr Mainstreamige, mhm, und es gibt halt aber auch, ich sag mal, weniger kommerziell ausgerichtete Musik, die dann auch ein bisschen experimenteller ist, mhm, und die vielleicht auch ein paar andere Entwicklungsstufen dann durchmacht, anstatt nur, ja, gefallen zu wollen.
Mhm. Und das hatte ich so als 12-, 13-Jähriger auch schon?
Also da noch nicht. Also da hat es dann, wurde, glaube ich, eher so der Grundstein gelegt. Mhm. Und das kam dann irgendwann ein paar Jahre später durch das Lesen halt. Also dadurch, dass ich mich mehr mit der Musik und den Anfängen und den Nuancen, die es da halt gibt, beschäftigt, mhm, habe. Genau.
Und die erste Platte in Heilbronn gekauft oder, ja, musstest du auswärts fahren?
Nee, das war in Heilbronn und das war, glaube ich, auch eher zufällig. Ich weiß gar nicht, irgendwo gab es einen Flohmarkt und dann habe ich halt so eine Plattenkiste durchwühlt und diese Platte oder den Song, den kannte ich halt schon, mhm, und habe mir dann gedacht, so, ja, okay, jetzt kaufe ich mir die einfach.
Gab es schon einen Plattenspieler daheim?
Oder? Also ich hatte von meinen Eltern so einen alten, ausrangierten Plattenspieler. Mhm. Genau, und da habe ich dann meine ersten Platten halt angehört. Mhm. Da hatte ich auch noch gar nicht die Absicht, wirklich DJ zu werden oder aufzulegen. Das kam dann auch irgendwann später. Dadurch, dass ich halt mich viel damit beschäftigt habe, kam dann auch, also in meinem Kopf dachte ich dann irgendwann so, okay, die Platte wird vielleicht mit dem zusammenpassen. Mhm. Also dann hat man automatisch angefangen, so im Kopf schon wie so eine Art Übergang zu machen, mhm, zu überlegen, wie wird das jetzt reinlaufen ineinander. Also
und eine imaginäre Playlist
gebaut. Ja, genau. Also aber nicht nur so eine Playlist, sondern auch wirklich so fließend, dass, mhm, die Songs zusammenpassen würden. Also wie der Rhythmus jetzt zu dem Rhythmus passen würde, wie das klingen würde, wenn die gleichzeitig, mhm, laufen. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, doch vielleicht einen zweiten Plattenspieler, mhm, und Mixer auch anzuschaffen.
Und genau. Alles aber aus so einer, ohne irgendwelche ältere Vorbilder oder sowas,
genau,
gab's. Also warst du alleine mit dem Hobby so auch in, genau, deinem Freundeskreis?
Hat das ja, so, also ich war da relativ allein, weil zu der Zeit war in meinem Freundeskreis und halt auch in meinem Bekanntenkreis, sag jetzt mal, war eher Hip-Hop so das Ding. Mhm. Also ja, oder Rock oder allgemein poppigere Sachen. Mhm. Ich hatte schon zwei, drei Freunde, die ich da so ein bisschen mitgezogen habe, aber da war es eher so, dass ich sie motiviert habe, mhm, oder so mit angesteckt habe. Ja, genau. Und habe mich da dann irgendwie so allein durchgewurschtelt, weil ich da einfach Bock, mhm, drauf hatte.
Und hast du da aber schon auch irgendwie dich umgeschaut, wenn du durch die Stadt gelatscht bist oder so, wer könnte vielleicht da so einen ähnlichen Fable haben wie ich? Oder gab es da, mhm, schon eine Szene, wo du vielleicht noch...
Also klar, eine Szene gab es auf jeden Fall schon, aber da war ich halt zu jung, um da schon irgirgendeinen Anschluss dazu zu haben.
Und kanntest auch niemand, der da mit bei war?
Nee, nicht wirklich. Mhm. Also Nee, ich kannte dann halt entsprechende Läden, also wie damals das Syndicate, als es noch hinterm McDonald's da am Wollhaus war. Und das war so ein Berührungspunkt, weil da gab es halt auch die Klamotten, also Clubwear, wie man es damals genannt hat, gibt es ja in dem Sinne jetzt heute auch nicht mehr. Genau, und irgendwann hat dann auch der Weg zum Heiko in den Plattenladen halt geführt. Genau, und gut, da hat man natürlich schon auch so ein Stück weit Kontakte geknüpft, aber ja, damals war ich jetzt auch nicht so der Typ, der dann im Plattenladen, wenn auch die älteren, größeren da sind, mich da einzuklinken. Und das kam dann auch erst später. Also, dass man wirklich Kontakte geknüpft hat zu Leuten, die da ähnlich motiviert waren.
Und wann bist du auf deine erste Party gegangen und wo war das?
Meine erste Party war...
Also auch in elektronischer Musik?
Ja, oder so, genau. Jetzt kein also das war 97, in der alten Gießerei damals noch. Und ja, da habe ich meine Mutter überredet, dahin gehen zu dürfen, weil da war ich ja erst 15. Und dann gedacht, okay, mal gucken, vielleicht funktioniert es ja. Und hat halt tatsächlich funktioniert und da bin ich mit einem Kumpel, den ich damals so ein bisschen mitmotiviert habe, bin ich da dann hin und ja, meine Mutter hat mich um 8 morgens dann da wieder abgeholt. Und ja, war das war schon
so zu Zeiten, also am Anfang in der Gießerei, da war ja Sven Veth da und was, also wirklich die großen Strictly Rhythm-Künstler, weiß ich noch.
Ja, das war zu der Zeit auch noch so. Also es war schon natürlich schon eher so diese Endphase von der Gießerei, wie ich jetzt im Nachhinein weiß, weil kurz darauf hat das Ganze dann, ja, wurde alles irgendwie umgekrempelt und dann wurde es ja das Tempodrom.
Tempodrom, ja.
Genau, dann war es natürlich nicht mehr ganz so spannend, aber ja, so diese eine Party und was danach dann noch, 2, 3 Partys oder so, auf denen ich dann noch war, da war es halt wirklich noch die alte Gießerei, aber klar, ich weiß natürlich nicht, wie es ganz am Anfang war, ich weiß nur aus Erzählung, aber für mich war es natürlich trotzdem so, okay, wow, so eine riesen Lagerhalle, die Stimmung da drin, die Lichter, dann die Musik, so das erste Mal wirklich so richtig laut zu hören.
Erfüllt?
War ja, klar,
so
auf jeden Fall.
Wie das aus dem Fernsehen, was du gekriegt
hast? Ja, schon, also klar, auf jeden Fall. Also hat mich auf jeden Fall abgeholt und hat dann für mich auch irgendwie so den Grundstein gelegt mit, zu sagen, okay, das irgendwann will ich auch mal da stehen und Musik spielen für Leute.
Also das war da, kam dann schon auf. Ein paar Platten hast du wahrscheinlich auch schon daheim stehen gehabt.
Genau, ja.
Und wie kam es dann zum ersten Mal auflegen? Wo war das? Noch privat?
Das war auf jeden Fall privat, ja. Weil anfangs, ja, wobei das verschwimmt irgendwie so ein bisschen, also ist auch schon so lang her. Ich weiß nur, dass ich da irgendwann eben angefangen habe aufzulegen. Für mich daheim und natürlich ja, muss man erst mal das üben und auch so dieses gewisse Selbstvertrauen haben, zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt vor Leute und mache das und ich kriege das auch hin, ohne dass es sich scheiße anhört oder dass man für sich selber sagen kann, man steht da wirklich dahinter.
Hast du ein Talent zum Mixen gehabt? Weil ich habe...
Kann ich bin schwer beurteilen.
Sascha Water abgehangen... Als er angefangen hat, irgendwie ja, zu mixen, und hab das mal probiert bei ihm im Zimmer. Und ne, so ja. Hat's gemacht und dann habe ich es auch wieder sein lassen.
Ja.
Hast du ein Talent für gehabt oder hast du dich reinfuchsen müssen? Wie lange hast du geübt, bis du gesagt hast?
Das ist echt schwer zu sagen. Also vorab mal muss ich sagen, dass ich halt lang bevor ich dann meinen zweiten Plattenspieler und einen Mixer hatte, schon immer ein bisschen drauf geachtet habe, was machen die da überhaupt? Also habe versucht zu verstehen, was macht man eigentlich als DJ, wenn man so 2 Platten ineinander mixt. Also welche Knöpfe fasse ich an oder wie muss ich den Plattenteller anfassen? Was genau passiert da überhaupt?
Das hast du ja alles bei MTV und Viva sozusagen.
Ja, oder halt, wenn ich dann irgendwo war, wo DJs aufgelegt haben, bei irgendwelchen Partys, da dann geschaut, okay, was machen die da überhaupt?
Wie viel Zeit an so einem Partyabend standst du an der DJ-Kanzel und hast rübergelegt?
Nicht so viel. Ich habe da
schon Party gemacht.
Ich war jetzt nicht so der klassische Deckshark, der die ganze Zeit dann neben dem DJ steht und dem über die Schulter guckt. Aber so am Abend so 1, 2 Mal bin ich dann schon so kurz mal hin. Also wenn es natürlich ging, das irgendwie so unauffällig zu machen, ohne jetzt wirklich so wie so ein Creep da rumzustehen, dann habe ich schon versucht, auch mal ein bisschen zu schauen, und mir so, was weiß ich, 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen und dem DJ so ein bisschen über die Schulter zu schauen, beziehungsweise von vorne dann einfach mal gucken.
Gab es da welche, die dich besonders beeindruckt haben?
Kann ich jetzt nicht mehr so konkret sagen, es waren halt sehr viele
in also der ich Zeit. Ich weiß noch, ne, und ich war immer nur Gast, und also Partygast, wie gesagt, kein Gehör fürs Mixen. Ich war immer beeindruckt, wenn einer allein mit drei Plattenspielern oder zwei mit vier irgendwie aufgelegt haben. Das habe ich das erste Mal gesehen, glaube tatsächlich vom Roman Freihoff. Und was weiß ich, war es der Sebi oder der Sascha Bickel, einer aus der Crew. Und da weiß ich noch, da stand ich so mit großen Augen irgendwie davor und dachte so, okay.
Ja, klar. Also das ist schon auch eine Kunst für sich auf jeden Fall, aber das... Ja, ich weiß nicht, in meinem Verständnis muss man das so ein bisschen trennen, weil es ist halt eine ganz andere Art aufzulegen. Also du kannst die Musik, die ich jetzt zum Beispiel meistens spiele, könnte man jetzt nicht mit drei Plattenspielern auflegen. Mhm. Weil um das zu machen, muss die Musik schon sehr reduziert sein. Mhm. Weil wenn man jetzt beispielsweise zwei Gesangsparts hat, die übereinander laufen, dann hört sich das halt komplett scheiße an. Mhm. Es sei denn, man kennt es halt wirklich so gut, dass das so sich dann ergänzt oder was auch immer. Aber im Normalfall sind es ja einfach nur Rhythmus-Tracks, die man dann übereinander spielt, wo man beim einen vielleicht die Höhen ein bisschen mehr hervorhebt und beim anderen die Mitten, damit es dann wieder was Neues ergibt. Aber so, ich sag mal jetzt dramaturgisch gesehen, Platten, die einen gewissen Aufbau haben, kann man da ja, also geht schwierig auf jeden Fall. Es geht natürlich schon, wenn man die Platten in- und auswendig kennt, aber ja, ansonsten ist es halt einfach eine andere Art aufzulegen. Und also mir persönlich gefällt halt mehr mit den Tracks, die vielleicht auch ein bisschen aussagekräftiger sind, in dem Sinne, also für sich stehen können, dann ein Set zu spielen und zwischendrin vielleicht mal so Rhythmusparts laufen zu lassen, um dann zwei Songs, die vielleicht ein bisschen prägnanter sind, miteinander zu verbinden. Genau.
Und gab es da aber früher jemanden, so, der dich besonders beeindruckt hat am Plattenteller?
Gab es immer wieder mehrere, aber da jetzt irgendwelche konkreten Namen zu nennen, fällt mir schwer.
Und wo war dann das erste Mal Auflegen nach dieser privaten oder ein paar privaten Geschichten, wo man sich da noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein
Das holt? War tatsächlich im ersten Hip Island. Genau, als es an dem allerersten Standort war. Und ich weiß noch, das war über den Tom Ridley. Ich weiß nicht, ob der Name dir noch was sagt. Also der hat früher auch in der alten Gießerei aufgelegt und auch teilweise selber Partys veranstaltet. Und der hatte dort, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit ihm genau in Kontakt gekommen bin. Ich glaube, wir haben uns auch vielleicht bei Heiko im Plattenladen oder so kennengelernt. Genau, und er hatte da im neuen Hip Island so eine Veranstaltung, wo er quasi so das Line-Up kuratiert hat und hat mich dann da eingeladen. Und
kannst du da schon Mixtapes oder CDs von dir oder wusstest du halt einfach?
Ja, für Freunde privat halt. Also schon immer auch angefangen, Tapes aufzunehmen, weil ja, also so für Freunde halt, aber irgendwas Öffentliches gab es da noch nicht. Genau.
Und wie war die Premiere im Hip?
War schwierig. Also ich weiß noch, das war einfach so eine kleine Bretterbude, wo das DJ-Pult drin war. Und es gab keine Monitorboxen. Und die nächsten Boxen standen, glaube ich, so 20 Meter entfernt. Also das heißt, das, was man im Kopfhörer gehört hat und das, was von außen ankam, das war so ungefähr eine halbe Sekunde Zeit versetzt. Also demnach konnte man halt wirklich nur mit komplett Kopfhörer aufmixen. Und das war nicht so einfach, aber dadurch, dass mein Setup zu Hause jetzt auch nicht so das allerprofessionellste war und ich mich ja auch bei den privaten Partys da schon immer ein bisschen angestrengt habe, ging das dann trotzdem irgendwie. Also es war nicht ganz einfach, aber es ging. Und ja, also war auf jeden Fall so, kein Reinfall, aber war jetzt schon nicht so einfach auch.
Aber Leute waren da,
Ja, also als ich gespielt habe, es war relativ am Anfang, da waren jetzt noch nicht so viele Leute da, so wie das halt am Anfang ist, wenn man seine ersten Auftritte hat, spielt man ja meistens eher so vor dem Barpersonal. Aber es war trotzdem eine Erfahrung. Klar.
Und das war dann wann? Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre?
Nee, das war, müsste ich jetzt lügen, 2003, irgendwas, 2004, ich weiß nicht, seit wann gibt es Hip Island? So um den Dreh rum, schätze ich.
Das kriege ich auch nicht mehr genau hin. Ja. Okay, und wie ging es dann weiter bis... Also ne, ich war in der Zeit ja dann nicht in der Stadt. Ich habe das alles hier nicht mitbekommen. Aber irgendwann poppt ja dann einem der Name Who the Fuck auf.
Ja, also da ist auf jeden Fall Jahre dazwischen. Wir haben ja 2000, oder am Anfang war ich nicht direkt mit dabei. Also 2009 gab es die erste Who the Fuck Party im Mobilat.
Und wie war das dann in den Nullerjahren in Heilbronn? Also du warst da sozusagen für dich, hast noch einen Kumpel oder zwei irgendwie, die aber mehr mit dir mitgezogen sind. Lernst ein paar Leute im Plattenladen kennen. Und dann gab es wahrscheinlich...
Das war eher so diese Ende 90er, Anfang 2000er Zeit. Und dann hat sich's irgendwann ein bisschen gedreht, weil war das Creme auch ein bisschen mehr im Fokus und eben Haus. Dadurch auch in Heilbronn ein bisschen angesagter. Gleichzeitig gab es ein paar Clubs hier, die ein bisschen mehr techno-orientiert waren, wie das Unique und U-Turn. Die gab es beide, aber nicht allzu lang. Aber das waren dann auch so Adressen, wo ich halt als Gast oft hingegangen bin. Genau, und dadurch hat es dann auch angefangen, dass in meinem Freundeskreis das ein bisschen beliebter wurde, auch zu der Musik feiern zu gehen. Genau, und also ja, dadurch hat sich das ein bisschen weiterentwickelt einfach. Und in meinem, also für mein Verständnis, wurde es dann auch einfacher, also auch Leute zu motivieren, mal irgendwo außerhalb feiern zu gehen zum Beispiel. Genau, und nicht nur hier in Heilbronn zu sein. Also ja, neue Heimat in Stuttgart war noch so eine Adresse. Das Prag, ich weiß nicht, ob du das was sagt. Auf dem Pragsattel oben.
Prag, der Pragsattel sagt mir was, der Laden selber nicht. Ja. Zu meiner Zeit, also ne, ich bin ja so im Om sozialisiert worden. Und da sind wir, wenn wir weggefahren sind, ins erste M1.
Ja, da war ich auch ab und zu.
Red Dog, unbekanntes Tier. So. Ab und zu nach Würzburg ins Airport. Also die Drum and Bass Fraktion ist immer Richtung Mannheim gefahren. Ja, aber so, wir sind oft nach Stuttgart auf jeden Fall gefahren. Und dann war es Om zu, dann kam die Gießerei, wurde zum Tempodrom, das war nicht mehr so cool. Ja. Und dann kam aber auch das Titty Twister um die Zeit auf und die ersten Jahre im Titty Twister waren halt auch phänomenal. Mit so einer mit einem illegalen Holzbalkon irgendwie. Also war wild und hat Spaß gemacht und dann bin ich weg aus Heilbronn. Und hab halt.
Wann war das dann, als du hier weggegangen bist?
Ich bin weg, 99.
Ja, okay. Ja.
Also habe ich die ganzen Nullerjahre habe ich hier sozusagen nicht miterlebt und bin dann 2010 wiedergekommen. Da stand dann so eine Neckarlust, was mich so ein bisschen ans Om erinnert hat.
Ja.
Jetzt so eine schöne Kaschemme irgendwie, die man auseinanderbauen kann.
Ja, schon.
So, und dann hatte ich ja das Hanix mitgegründet und dann bekommst du halt mit, okay, es gibt Who the Fuck, das Mobilat gibt es immer noch. Das hat damals angefangen, kurz bevor ich weg bin. Und dann so halt die neuen DJ, für mich neuen DJ-Namen halt so irgendwie erstmal registriert. Ne? Zu meiner Zeit war es halt so Roman, Ralf Lock, Sascha Bickel, der Werner, der jetzt in Japan lebt. Sebi mit seinem Bruder.
Also eher so die Hausecke war das bei dir dann auf jeden Fall.
Ja, aber so härtere Haus, also nicht so der loungy Cremehaus, das Sing-Sang. mit dem ich auch nicht so richtig was anfangen kann. Aber ja, wahrscheinlich jeder so, wie er geprägt wird und so seine ersten besten Partys hatte, so der Sound bleibt dann im Kopf. Ich habe den dann in Berlin am ehesten gefunden im Golden Gate.
Da war ich tatsächlich noch nie. Nee, ich habe schon viel drüber gehört. Es ist das Bukowski von Berlin bis, keine Ahnung, irgendwelche anderen Beschreibungen, aber... Also viele haben gesagt, dass da richtig cool sein soll.
Also wäre jetzt auch sozusagen mein Resümee. Und letztes Jahr war ich ja in Berlin für zwei Podcasts und habe mit Björn Ebers unter anderem auch gesprochen. Und das ist auch sein absoluter Favorite-Club in Berlin. Unter der Janowitzbrücke, wenn da 200 Leute drin sind, ist bumsvoll.
Genau.
Also wenn dir das noch fehlt, da musst du auf jeden Fall mal.
Ja, bis jetzt habe ich es leider noch nie geschafft, dahin zu gehen. Also wie gesagt, viele Freunde von mir waren schon dort und die meisten fanden es auch richtig gut.
Ja.
Auch von ein paar DJ-Kollegen habe ich schon gehört, dass es auf jeden Fall nice sein soll. Mhm. Schauen wir mal.
Ja, musst du machen. Aber dann, wie ging es weiter? Erstmal ein bisschen Hip Island immer regelmäßiger oder auch mal dann ins Mobilat oder hast du selber mal Partys auch veranstaltet?
Ja, also das so die Nuller, da war relativ viel, deswegen ist für mich ein bisschen schwierig, das alles so zeitlich jetzt in die richtige Reihenfolge zu kriegen. Ich weiß nur, es gab halt damals eine Zeit, in der ich mit dem Joscha, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der spielt im Kowalski recht oft, hat früher auch im Creme oft aufgelegt und jetzt auch bei Beach of Love da letzte Woche. Mit ihm und mit dem Calvin, ein anderer Kumpel, mit dem habe ich eine Zeit lang viel zusammen aufgelegt. Und wir hatten dann donnerstags im Hip Island eine Party, die hieß Sandkasten. Und ja, genau, da haben wir eben zu dritt immer den ganzen Abend gemacht. Und da hat dann...
Und dann freitags Arbeit?
Ja, ja. Aber das ging ja nicht so lang. Es war ja ein Donnerstag. Also es ging dann... Und im Hip Island geht es meistens ja eh nicht so lang, wegen Ruhestörung. Mhm. Ich glaube, das ging meistens so bis eins, halb zwei oder so. Okay. Und geht das geht als ja noch vollkommen Mensch. Klar.
Ja.
Genau. Und... Genau, da kam dann irgendwann ein befreundeter Veranstalter, also der Chrissy Vöglin, ich weiß nicht, ob du da was sagst, der hat zu der Zeit auch donnerstags eine Party im Bukowski gemacht und der hat mich dann gefragt, ob ich da nicht mal spielen will.
Mhm.
Und dadurch kam dann so eine Residency zustande, weil Thilo fand es dann gut und hat mich dann gefragt, ob ich da...
Ist das unten?
Ja.
Okay, wir lassen uns nicht hören. Sorry, ja, genau. Erzähl weiter.
Und dadurch kam dann zustande, dass ich eben regelmäßig im Bukowski gespielt habe und parallel dazu mit den anderen beiden Jungs noch im Hip und dann bei diversen anderen Veranstaltungen, was sich so noch ergeben hat in Heilbronn. Genau. Mhm. Und im Bukowski habe ich dann auch Manu kennengelernt, also Manuel Schuller, kennst du auch. Und genau, wir haben uns dann recht schnell angefreundet und er hat dann gemeint, sie fangen jetzt an, im Mobilat Partys zu machen.
Mhm.
Und das war dann eben unter anderem diese erste Who the Fuck Party. Zu der Zeit war ich noch nicht mit dabei.
Mhm.
Da hat Manu das mit zwei anderen Freunden noch gemacht, mit dem Dennis Kühn und Ferdinand Walch. Die Ferdi kennst du ja auch.
Mhm.
Genau, und... Ja, also Manu hat dann immer auch teilweise so sich mit mir dann trotzdem beraten, also so musiktechnisch, wen man buchen könnte für die Partys. Ja, und irgendwann hat sich das eben dazu entwickelt, weil er mich dann auch mal eingeladen hat, dass ich dann mit im Boot war und ja, die Konstellation sich so ein bisschen geändert hat.
Hauptsächlich noch in Heilbronn am Auflegen oder auch schon mal
auswärts. Genau, also hauptsächlich in Heilbronn. Also es hat sich damals über, dass ich regelmäßig im Bukowski aufgelegt habe, hat sich hier und da mal ergeben, dass man über so einen Austausch in anderen Städten auch aufgelegt hat. Ich glaube, in Hannover habe ich mal gespielt, in Worms, in Stuttgart. Mhm. Also es gab schon auch so ein paar Auswärtsdinge, aber es war eher rar gesät, sage ich jetzt mal. Genau, also die wirklichen Auswärtsgigs, die kamen dann eigentlich eher erst über die Who-the-Fuck-Geschichte zustande. Also
und ja, so mit was für einer Mission oder Vision seid ihr angetreten, auch wenn du ein bisschen später dazu kamst, aber
ja, also
in meiner Wahrnehmung war das schnell mehr als nur eine Partyreihe im Mobilat.
Ja, also anfangs war natürlich erstmal, wie der Name auch schon ein bisschen vermuten lässt, so Who the Fuck, wer ist eigentlich DJ XY? Und die Idee an sich war, dass wir DJs nach Heilbronn holen, die hier halt noch nicht gespielt haben, die man hier nicht kennt, die unserer Meinung nach aber trotzdem gehört werden sollten und halt einen guten Sound spielen. Und das war eigentlich so die Grundidee. Und ja, aus der hat sich dann nach und nach schon ein bisschen mehr entwickelt. Genau, zum einen haben wir dann auch regelmäßig in der Neckarlust noch Partys gehabt, mhm, parallel. Dann kam es irgendwann auch zu Partys in anderen Städten. Beispielsweise in München, im Kong, haben wir dann regelmäßig Partys gehabt.
Da hatte Manuel studiert oder irgendwie eine Connection hin.
Genau, oder? Genau. Und in Stuttgart, im White Noise, mhm, und in der Paloma in Berlin. Also, mhm, das waren so die Hauptpfeiler, sage ich jetzt mal. Und genau. Und
da wart ihr jedes Wochenende unterwegs zu der Zeit?
Da waren wir eigentlich schon ziemlich jedes Wochenende unterwegs. Also nicht jedes Wochenende haben wir selber eine Party gemacht. Mhm. Aber wenn jetzt nichts von uns Veranstaltetes war, dann hat meistens einer von uns auf irgendeiner anderen Party aufgelegt. Oder wir sind halt einfach so zusammen zum Feiern irgendwo, mhm, hingefahren. Genau. Also da war auf jeden Fall immer jedes Wochenende irgendwas los.
Und so kurze Zwischenfrage, ne? Mobilat aufgelegt, Neckarlust, Bukowski, so was da für dich der coolste Laden?
Puh, kann man schwierig sagen. Also es hat jeder Laden was für sich. Jeder, mhm, Laden ist einzigartig in meinen Augen und hat halt so seine Eigenheiten.
Wobei man bei der Neckarlust sagen muss, hatte.
Ne? Hatte, gibt's natürlich, klar, bei der Neckarlust hatte. Ist für mich jetzt schwierig, da zu sagen, der eine Laden ist besser als der andere, weil, mhm, sind ja auch alle drei Läden vom Konzept komplett unterschiedlich.
Wo gab es die Partys, die dir am besten gefallen haben, so von der Stimmung, von der Crowd her?
Auch gab es auch bei allen dreien, mhm, sehr, sehr gute Partys. Also die, wobei ich muss sagen, schon die, ja, das war mit, lag mit unter anderem sicher auch dran, dass wir die Partys eben selber veranstaltet haben und das halt so das Hauptaugenmerk war im Mobilat. Mhm. Also da waren schon die Partys, glaube ich, die bei uns am krassesten hängen geblieben sind, mhm, und auch von der Stimmung.
Wie viele Leute waren dann zu Hochzeiten da?
Boah, schwer zu sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass so bei den ersten Partys die meisten Leute da waren. Später dann hat sich's, glaube ich, meistens so bei, ich glaube, so 300-400 Leuten eingependelt. Mhm. Wenn's ein normaler Abend war. Gegen Ende die letzten Jahre wurde es dann ein bisschen weniger. Mhm. Aber ich glaube, zu Hochzeiten waren gleich so 300-400 Leute relativ normal. Mhm. Genau, und dann dementsprechend war dann auch die Stimmung. Da gab es ja auch noch nicht so wie heute, dass im Mobilat oben und unten immer offen ist, mhm, sondern meistens war dann nur unten offen und der Hof natürlich. Und ja, also wenn man dann, ich sag mal, um 12:30 die Tanzfläche voll hat und dann langsam das Tempo anzieht, dann ist meistens schon relativ schnell die Stimmung ziemlich gut gewesen. Mhm. Genau.
So, und dann wart ihr da auch in noch anderen Homebases als, ja, Who the Fuck. Mhm. Und in meiner Wahrnehmung habt ihr euch da dann so auch in der überregionalen oder nationalen Szene halt einen Namen gemacht und dann fing es an, dass auch größere Bookings oder Bookings aus größeren, bekannteren Clubs, Festivals und so,
genau, ja,
angefangen haben. Wie war die Aufgabenverteilung? Wann kam bei euch oder so das Selbstbewusstsein, hey, also es darf auch mehr sein so, oder wir trauen uns auch die ganz großen Läden zu?
Gute Frage. Also
hat man das gemerkt oder habt ihr das gemerkt,
meinst du jetzt, dass für wir mich besser werden? Meinst du für mich als DJ oder für uns als Veranstaltungskollektiv?
Beides vielleicht.
Gut, ich meine, Manu hat eh ein sehr großes Selbstvertrauen, und was auch wirklich gut war, weil er das ziemlich gepusht hat alles. Mhm. Und wir dadurch wahrscheinlich auch Gast-DJs bekommen haben, wo man am Anfang gedacht hätte, so, ja, okay, es klappt sowieso nicht, mhm, so jemand nach Heilbronn zu holen. Und ja, da hat er schon einen guten Job gemacht, auf jeden Fall, was das angeht. Und das hat schlussendlich dann auch dazu geführt, glaube ich, dass, ja, wir irgendwie ein bisschen bekannter geworden sind, weil wenn man jemand, der einen gewissen Bekanntheitsgrad als Gast da hat und dem gefällt's, der redet vielleicht auch darüber, dann, mhm, gibt es so eine Art Schneeballeffekt. Also dann verbreitet sich das eben automatisch.
Habt ihr euch bei der Gästebetreuung auch besonders Mühe gegeben?
Ja, klar. Also,
oder waren es einfach die Partys und die Abende im Mobilat dann selber?
Ich glaube, es war so die Mischung. Haben? Also so dadurch, dass wir zum einen uns natürlich versucht haben, möglichst gut um die Gäste zu kümmern, zum anderen Wert drauf gelegt haben, dass man sich als DJ auch wohlfühlt. Also wir haben ja dann irgendwann auch angefangen, das Pult eben von der Bühne runterzustellen vor die Bühne, dass man als DJ auf einer Ebene ist mit den Gästen und hinten auch mehr Platz hat. Und haben so eine Kiste anfertigen lassen, in die man die Platten reinstellen kann, damit man als DJ so einen gewissen Space hat für sich, wo man sich ausbreiten kann. Also das waren so Dinge, die für uns immer wichtig waren. Und ja, also dann haben wir ja noch unser Projekt die Pauline gehabt, wo wir das dann auch mit einfließen haben lassen, genau das alte Ohm. Ja, dass man eben ein DJ-Pult baut, wo man sich als DJ wohlfühlt, wo man genug Platz hat und ja, wo man halt einfach gut arbeiten kann.
Wo steht das ekligste DJ-Pult, das dir bis jetzt untergekommen ist?
Boah, ich glaube, das habe ich schon wieder aus meinem Gedächtnis radiert. Also gibt es mit Sicherheit, aber weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Also es gab auf jeden Fall auch das ein oder andere DJ-Pult, was nicht ganz so toll war. Kann ich jetzt nichts mehr konkret dazu sagen.
Und warst du der Einzige? Nee, drei haben aufgelegt. Manuel hat Licht gemacht noch? Oder
Manuel hat Licht gemacht, was aber auch erst irgendwann später dazu kam. Das war nicht von Anfang an so. Und der Ferdi hat noch aufgelegt.
Wie kam das? Kam das irgendwann so, okay, jetzt haben wir hier den Laden voll unten im Mobilat, es ist immer nur schwarz, lass doch mal noch ein bisschen fancy Beleuchtung reinmachen.
Zum einen auch dadurch, dass man eben auch auf anderen Partys viel war und da dann auch oder für sich selber gemerkt hat, okay, wenn das Lichtkonzept macht schon auch was aus für die Stimmung von einer Party, vor allem auch, wenn es stimmig mit der Musik zusammen ist und nicht einfach nur so random irgendwelche Lichter blinken, sondern wenn ja die Dramaturgie der Musik sich auch in den Lichtern so ein bisschen widerspiegelt, das macht schon viel mit der Stimmung. Und ich glaube, das war so mit der ausschlaggebende Punkt für Manu, zu sagen, okay, er fuchst sich da ein bisschen rein und versucht es auch bei unseren Partys dann mit einfließen zu lassen. Genau.
Und die anderen
also aufgelegt? Ferdi hat auch aufgelegt, genau. Und ja, also wir haben dann eben zu dritt, gab es dann immer verschiedene Aufgaben, die man sich halt geteilt hat. Ob das jetzt ist, den DJ vom Flughafen abzuholen oder ja, diverse andere Sachen zu organisieren. Beim Aufbau zu helfen, beim Abbau
Worum
zu helfen.
Hast du dich gekümmert?
Ja, auch hier und da verschiedene Sachen.
Und für was für einen Musikstil standet ihr? Also du hast ja schon gesagt, eher Techno als elektronisch. Und für mich gibt es aber ne, so viele Subgenres, dass da...
Ja, das war auch so ein Ding. Also wir haben uns da jetzt nie so genau festgelegt auf irgendwas. Für uns war das immer, und für mich als DJ auch, wichtig, nicht sich auf irgendeine Richtung zu versteifen, sondern da auch offen zu sein für neue Einflüsse auch und für neue Richtungen.
Bist du da selber drauf gekommen oder auch inspiriert durch einen anderen DJ-Kollegen oder sowas?
Also das war...
Weil am Anfang denkt man ja oft auch vielleicht so, die Musik, die ich höre, die ist am coolsten. So, und da
ja.
verschmutzt mir kein anderer Rhythmus irgendwie da.
Nö, also... schwierig zu sagen. Also für mich war es schon immer klar, dass ich jetzt nicht mich auf eine Richtung konkret festlege. Also schon damals, auch als ich angefangen habe, Platten zu kaufen, war das natürlich schon alles im Bereich elektronische Musik oder House und Techno, aber jetzt nicht so ja, konkret eine ganz spezielle Richtung. Also ich habe da immer versucht, das ein bisschen offener zu halten. Und das war dann auch das, was bei der Auswahl der Gäste, die wir eingeladen haben, zum Tragen kam, dass wir manchmal jemanden eingeladen haben, der vielleicht ein bisschen mehr hausiger, ein bisschen auch so Soulful-Zeug aufgelegt hat. Dann Leute, die halt mehr so ein bisschen Breakbeat-Sachen aufgelegt haben. Dann Sachen, die schon auch, oder Leute, die auch schon ein bisschen mehr Techno gespielt haben. Aber doch zum Großteil immer Leute, die auch da jetzt nicht so strikt nur diese Richtung fahren, sondern das auch immer ein bisschen variiert haben. Mhm.
Und wie lang ging dann die Who the Fuck-Geschichten?
Bis 2019. Mhm. Also im Dezember 2019 haben wir die letzte Party gehabt, beziehungsweise die letzte.
War das offiziell die letzte?
Und das dann war offiziell kam die letzte, ja.
Corona halt dazu. Und eigentlich hättet ihr noch andere Partys machen wollen, aber weil Corona.
Nee, also es war so.
Oder war die angekündigt?
Im September war unser 10-jähriges, also September 2019. Und wir haben da schon gesagt, okay, im Dezember machen wir die Abschlussparty, also wirklich so die allerletzte dann, weil wir so eine, ja, war fast schon traditionell immer diese Weihnachtsparty um die Zeit rum hatten und haben dann gesagt, die machen wir noch und danach ist halt rum.
Und warum wolltet ihr nicht mehr?
Also es war zum einen, haben wir gesagt, 10 Jahre ist ein ganz guter Zeitpunkt, um zu sagen, wir machen da einen Deckel drauf, damit es auch allen in guter Erinnerung bleibt und weil es halt auch aus mehreren Gründen immer schwieriger wurde. Also zum einen war es so, dass Manu schon lange nicht mehr in Heilbronn gewohnt hat, sondern eher in München. Und dann immer den Weg hierher hatte und ja auch mit dem Licht immer ein bisschen Arbeit verbunden war. Also es war ja nicht so, dass er herkam, sich eine halbe Stunde in den Laden gestellt hat und dann war das alles so, dass man loslegen konnte, sondern manchmal stand er da halt wirklich so 6-7 Stunden vor der Party im Laden, hat die Lichter noch aufgehängt und programmiert. Und ja, das macht man halt nicht so oft. Und ja, finanziell hat es sich halt auch nicht mehr wirklich gelohnt. Also es war eh nie so, dass da jetzt groß Geld hängen geblieben ist. Aber man hat halt gemerkt, dass es immer mehr in die Richtung geht, es trägt sich gerade so, aber es bleibt halt gar nichts hängen. Und ja, also wir haben das dann trotzdem noch relativ lang durchgezogen, weil es auch einfach Spaß gemacht hat und es uns wichtig war. Aber irgendwann ist dann halt doch auch der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, wir machen jetzt lieber jetzt Ende, anstatt das so auslaufen zu lassen. Gut, man hätte es natürlich nie wissen können, wie wäre es tatsächlich weitergegangen. Aber anstatt dann ja irgendwann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr später drauflegen zu müssen,
keinen Bock gehabt.
Ja, also es hat sich halt auch musikalisch viel getan, hat man ja jetzt auch mit und nach Corona gemerkt, dass da ganz andere Strömungen mittlerweile im Fokus stehen für jüngere Leute, sag ich jetzt mal, also für das Hauptpublikum, vor allem in kleineren Städten, sag ich jetzt mal. Also es ist halt mehr so schneller, harter Techno, so das Ding. Merkt man ja auch am Programm von vielen Clubs. Also ich meine, das Mobilat war zu der Zeit auch, als wir aufgehört haben, noch kein rein elektronischer Club, ist es jetzt auch nicht. Aber der Fokus liegt schon sehr auf elektronischer Musik im Vergleich dazu, also zu der Zeit, als
Kannst
wir
du
angefangen so haben. Da
den Geschmack der Kids heutzutage noch bedienen? Oder?
Was heißt bedienen? Theoretisch könnte ich das schon, aber ist halt nicht. Also das wäre dann halt, da müsste ich quasi so ein Set spielen mit Musik, die ich eigentlich nur vielleicht mal einstreuen würde. Und das ist halt nicht so das, worauf ich Bock habe.
Feiern die Leute heute anders als früher?
Ja, definitiv.
Also so im Vergleich zu der Zeit, als du angefangen hast, die Gießerei zu besuchen.
Ja, ja, klar.
Also, dann vielleicht so ja die Nuller. 10er Jahre, ja. Als du als DJ irgendwie dran standst.
Ja klar, also es wäre komisch auch, wenn sich in der Feierkultur nichts verändern würde. Also sowohl musikalisch als auch vom Ausgehverhalten her. Und
ja, was hat sich verändert? Kannst du das irgendwie so konkret benennen? Was gefällt dir heute besser? Was hat dir früher mehr zugesagt?
Also früher.
Käme man heute noch auf eine Party von dir in dem Alter, als du angefangen hast, da mit 15?
Ob man heute noch auf eine Party käme, die so ist wie die Partys, auf denen ich früher war?
Nee, oder was genau ist die Frage? Man mit 15?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es so ist, aber mein Eindruck ist, dass man, ich war mit 14 im OM. Ich weiß nicht, ob man heute mit 14 noch ins Mobilat oder ins Bukowski schaffen würde, aufgrund von Türpolitik oder
strengeren Kontrollen. Ach so, ja gut, das sowieso nicht mehr. Nee,
also, dass die Eltern einen gar nicht mehr mehr rauslassen?
Klar, also zum einen sind natürlich die Türpolitik viel strikter geworden. Also ich glaube nicht, dass das denkbar wäre. Also ich frage mich auch, wie das damals funktioniert hat, warum man da einfach reinkam, weil also ich sah jetzt mit 15 nicht aus, als wäre ich älter als 15. Und trotzdem hat es funktioniert. Und man hört es ja auch von vielen anderen. Also ich weiß nicht, wie bei dir so die ersten, wie alt du warst, als du das erste Mal im Club warst. Aber ja, viele.
14.
Genau, so aus meinem Jahrgang oder
Philipp,
so
du?
Grob drumherum.
Das erste Mal im Club, wie alt?
Ich war auch die Gieserei mit 16.
Ja, also
Spätzünder.
Nee, aber da merkt man ja schon, dass es damals nicht so unüblich war, einfach mit, ja, obwohl es eigentlich gar nicht erlaubt war, schon in Clubs rumzuspringen. Und ich denke, das wäre heute, also wäre schwierig. Also es wurde auch kein Ausweis kontrolliert oder sonst irgendwas. Und ich meine, heute ist es ja in vielen Clubs so, dass man, egal ob man volljährig aussieht oder nicht, sondern einfach nur aus Sicherheitsgründen oder was auch immer, das eben seinen Ausweis vorzeigen muss.
Ich glaube, in der Maschinenfabrik, da hatten wir letzte Woche vom KI-Salon einen Poetry Slam und da habe ich mitbekommen, dass die für die unter 18-Jährigen haben die einen anderen farbigen Stempel als für die über 18-Jährigen und an der Bar beim Stellen musst du halt zeigen, ob du schon trinken darfst.
Ja, ja, das kenne ich ähnlich noch mit Bändchen aus Clubs von früher, dass man da dann. Also manchmal haben die Clubs ja schon um 9 aufgemacht.
Habt ihr früher auch Eintrittsstempel versucht nachzumalen, zu kopieren, dass nur eine
zahlt?
Also
ich habe das nie versucht, nee.
Nee?
Okay. Natürlich nicht.
Aber da gab es auch Abende vorm Om, wo dann einer hat sich den Stempel geholt, dann wurde es um die Ecke gezogen. Einer
also ich kenne das, kenn das eher so mit Abdrücken. Also dass man, wenn der noch so leicht feucht war, versucht hat, den
jemand anderem... Und dann aber teilweise
anderem,
dann mit dem Stift noch
genau, jemand anderen noch aufzuzeichnen
oder Ding.
Genau, das kenne ich noch ganz gut. Ja. Das wurde oft gemacht, praktiziert damals.
Gute alte Zeiten. Ja. Andere alte Zeiten.
Genau. So. Nee, also um deine Frage nochmal aufzugreifen. Was das angeht, hat sich auf jeden Fall schon einiges geändert. Ich glaube nicht, dass man unter 18 heutzutage noch leicht in Clubs reinkommt. Was natürlich dann auch ein bisschen das Bild im Club verändert.
Welche Feiergenerationen waren am leichtesten anzuzünden?
Puh.
Hat sich da was verändert? Oder also musst du dich heute
das
mehr
ist,
anstrengen?
Das ist schwer, sowas objektiv zu beurteilen, weil es ist natürlich ein Stück weit immer so, dass die Leute, die man selber um sich hat, dass man die halt einfach am leichter mitzieht und da dann auch leichter, ist natürlich leichter ist, eine Stimmung aufzubauen, wenn viele Leute da sind, die man selber kennt und die halt auch Bock drauf haben, anstatt vor einem Publikum zu stehen, wo du vielleicht 5 Leute kennst.
Ich hätte gedacht, dass ne, früher, also 90er, als dann bei mir angefangen hat, auch bei dir ein bisschen später, da war es vielleicht nicht mehr alles ganz so fresh, aber gefühlt Mitte, Ende der 80er, Anfang der 90er kam rüber Skateboarding, Hip-Hop mit Graffiti, Breakdance, DJing, elektronische Musik aus Detroit, BMX. Also da kam so viel Popkultur neu das erste Mal her und war ja auch nicht ständig verfügbar. Also für manche Platten musstest du halt nach Heidelberg oder Stuttgart fahren oder für manche Turnschuhe oder also man hat auch weitere Wege auf sich genommen. Du konntest nicht online bestellen. Und weil es so neu war und nicht ständig verfügbar, also im Radio hast du solche Songs nie gehört. Ich habe zum Beispiel erst mit 15 MTV bekommen, davor waren es 3 Programme so. Also bist du da ein bisschen später eingestiegen und hast du viel gar nicht mitbekommen und warst vielleicht deshalb auf so Partys enthusiastischer oder leichter anzündbar?
Ja, mit Sicherheit auch ein Stück weit, klar.
Vielleicht auch noch mal mehr abgegrenzt hat so zu den erwachsenen Konservativen. Und heute kennst du ja einfach jede Musik schon, die ist immer verfügbar. Die hörst du wahrscheinlich schon mit 4 das erste Mal auf irgendeinem...
Ja, natürlich, also... Das hat auf jeden Fall auch viel damit
plus
zu tun.
Social Media.
Zudem, genau, Social Media ist auch noch ein Punkt. Und zudem ist ja elektronische Musik jetzt, wenn man es mal ganz realistisch sieht, vom Alter her auch das, was für uns früher Rock war. Mhm. Also als wir jung waren, war halt Rock so grob gesehen in der Phase, in der Techno halt jetzt ist, also 30, 40 Jahre alte Musik.
Oder Hip-Hop hat auch letztes Jahr 50 Jahre gefeiert.
Genau, das war natürlich damals, als, wie du das schon gesagt hast, als Jugendlicher was anderes, so dieses frische Neue irgendwie aufzusaugen, zu feiern. Oder wenn du jetzt dir überlegst, du wärst jetzt in dem Alter, dich damit zu befassen, ist halt trotzdem für viele dann Opa-Musik. Mhm. Auch wenn es natürlich viele gibt, die trotzdem zu der Musik feiern gehen, aber wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist es ja nichts Neues mehr. Mhm. Ja, also klar. So futuristisch manches auch dann soundtechnisch klingt. Ja, und vielleicht ist das auch was, was dazu führt, dass das dann natürlich irgendwann auch an Beliebtheit einbüßt. Klar, auf jeden Fall.
Aber gehen die Leute noch gerne feiern?
Ja, klar. Die Leute gehen, glaube ich, immer gerne feiern. Aber es lässt natürlich schon nach. Also es hat vielleicht auch ein Stück weit mit, wie du schon vorhin angedeutet hast, Social Media zu tun. Oder generell mit den Möglichkeiten, die man mittlerweile hat. Also ich sag mal, rein dieser Punkt, viele sind ja damals auch einfach weggegangen, weil sie jemand abschleppen wollten. Hm. Oder jemand kennenlernen wollten oder sonst was. Also das fällt ja mittlerweile komplett weg, weil du musst heute nicht mehr auf irgendeine Party gehen, auf die du vielleicht gar keinen Bock hast, nur um jemanden kennenzulernen. Hm. Du hast verschiedene Portale, wo du halt das genauso machen kannst und drumherum kommst, in einem Club rumzustehen, viel Geld für Drinks auszugeben, wo du vielleicht im Endeffekt gar keinen Bock drauf hast. Mhm. Und das ist damals natürlich schon, ich sag mal, ganz abwertend zahlviel gewesen. Die waren halt da, die haben das mitfinanziert, die haben das ermöglicht. Die fallen jetzt halt weg. Also deswegen gibt es, glaube ich, auch weniger Clubs und deswegen wird halt auch weniger gefeiert. Weil es wirklich nur noch die oder zum Großteil nur noch die Menschen machen, die halt wirklich wegen der Musik oder wegen dem Feiern an sich weggehen.
Ja, spannend. Thomas Aurich hat auch mal zu mir gesagt, ja, genau das, was du gesagt hast, wenn du früher jemanden kennenlernen wolltest, dann musstest du raus aus der Bude, dir ein Herz fassen, vielleicht zu viel Geld ausgeben und nichts ist dabei rumgekommen, Körbe etc. pp.
Ja.
Und zwar face to face. Dass das tatsächlich Auswirkungen auf die Besucherzahlen auch hat. Aber logisch, früher sind viele weggegangen,
um
zu gucken.
Und ist ja dann eigentlich egal, ob die dann nur in der Ecke rumgestanden sind.
Ja.
Die haben halt finanziell trotzdem dazu beigetragen, dass dieses Konstrukt funktioniert hat. Mhm. Und je mehr die weggefallen sind, ich glaube, das hat man dann auch irgendwann Anfang der 2000er einfach gemerkt, dass es halt immer so
aber dann ist
mehr
jetzt,
bergab gegangen ist mit den Besucherzahlen.
Ist jetzt der Frauenanteil in Clubs deutlich höher? Ne, weil also das Zahlvieh, das würde ich jetzt eher beim männlichen Geschlecht verorten.
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es kommt, glaube ich, auch darauf an, in was für Clubs man geht. Hm. Also in den Clubs, in denen ich bin, ist es meistens schon relativ ausgewogen. Also es gibt natürlich schon noch den Männerüberschuss. Das ist, glaube ich, auch schwierig wegzukriegen. Hm. In manchen Clubs ist es relativ ausgewogen. Manchmal sind auch mehr Frauen da. Aber ja, kommt, glaube ich, drauf an, wie gesagt, in welchen Clubs man sich da aufhält.
Wie würdest du die heutige Clubszene in Heilbronn beschreiben, ne, mit all den Schwierigkeiten, die die Clubs in den letzten Jahren hatten und Veränderungen für die Größe der Stadt?
Mhm.
Vielleicht aber auch mit der Club-Kultur-Historie, die Stadt hat.
Mhm.
Wo stehen wir da aus deiner Sicht?
Also ich sag mal so, im deutschlandweiten Vergleich für die Größe der Stadt stehen wir, glaube ich, nicht allzu schlecht da. Wobei man mehr draus machen könnte. Mhm. Aber das liegt, glaube ich, halt auch einfach an dem sozialen Gefüge, was wir haben. Also wir haben halt einfach beispielsweise keine Kunststudenten hier oder Geisteswissenschaften oder sowas in der Art, wo, glaube ich, generell die Leute einfach eher feiern gehen, als bei BWL-Student oder sonst was. Ohne das jetzt irgendwie negativ zu werden, aber das ist, glaube ich, einfach generell so. Und das spiegelt sich dann halt auch in der Clublandschaft wieder. Mhm. Also man lernt zum Beispiel auch beim Feiern sehr selten irgendwelche Studenten kennen.
Mhm.
Und dafür, dass Heilbronn von sich sagt, sie sei eine Studentenstadt, ist es dann halt schon ein bisschen schade.
Muss mehr gehen. Mhm.
Also man könnte da, glaube ich, schon ein bisschen mehr draus machen. Mhm.
Wenn du einen Club aufmachen dürftest, müsstest, also du kommst nicht drum rum, du musst tun. Wie sähe der denn aus? Und wenn der in Heilbronn sein müsste und du freie Location-Wahl hättest, wo würdest du den verorten?
Da müsste ich mir tatsächlich intensiv Gedanken drüber machen. Also es kann
aber
ich jetzt nicht aus der Hüfte geschossen kurz
oder Kaschemme und Backstein.
Das ist ja alles sehr hypothetisch. Also die Frage wäre erstmal so, das, was ich machen wollen würde, würde das in Heilbronn überhaupt funktionieren? Mhm. Also gäbe es überhaupt die Nachfrage dafür? Mhm. Und kann schon sein, also wenn...
Oder dann nehmen wir Heilbronn als Ort des Clubs raus.
Nee, wir können schon den Gedanke mal weiterspinnen. Ich denke, ich würde dann aufgrund dem, was ich gerade schon angesprochen habe, den Club relativ klein halten, ich sage mal vielleicht maximal 100 Personen, um es allein finanziell irgendwie sinnvoll zu halten und auch von dem potenziellen Zielpublikum, was man hier hat. Ja, und dann eben ein großes Augenmerk auf den Sound legen und aufs Licht. Und ja, dann eben schauen, dass man ein vernünftiges Programm aufstellt. Genau, also ist natürlich dann immer die Frage, wie viel Geld hätte man zur Verfügung? Muss das sich finanziell tragen oder nicht? Das wären, glaube ich, so die Eckdaten, die man erstmal brauchen würde.
Das wäre eher so ein Golden Gate als ein Creme.
Das definitiv. So, ne, also von der Größe her schon, ja. Definitiv, ja. Mhm. Klar.
Wie kam es zu den größeren Club-Booking? Also einmal, was ich wissen wollte, als dann so die Anfrage aus dem Berghain reinkam, so wie fühlt man sich da? Oder habt ihr da selber was für getan,
dass
das funktioniert?
Um das ein bisschen zu entzaubern, es war keine Anfrage vom Berghain, sondern es lief eher andersrum. Mhm. Und zwar zum einen hatten wir ja bei unseren Partys relativ oft auch DJs gebucht, die im Berghain auch selber auflegen. Mhm. Und mit denen sich zum einen persönlich gut verstanden, zum anderen hatten die auf unseren Partys Spaß und zum dritten hat es halt auch soundtechnisch gepasst. Mhm. Und ja, ich glaube, dann war irgendwann so der Punkt erreicht. Also Ferdi hat zu dem Zeitpunkt auch meine Bookings gemacht und der wohnte dann schon in Berlin und war auch regelmäßig im Berghain feiern. Und hat dann auch...
Immer reingekommen, oder?
Ja, schon.
Oder auch mal weggeschickt.
Ich glaube, der ist immer reingekommen, ja. Also dadurch, dass wir eben auch oft DJs kannten, die da gespielt haben, hat man logischerweise dann auch den Kontakt gehabt.
Aber ich glaube auch, ne, ich war von 2004 bis Ende 2009 in Berlin. Und auch damals galt die Tür als hart. Aber ich glaube, heute ist es noch mal anstrengender reinzukommen oder schwieriger. So vom Dresscode, ich war ewig nicht mehr da.
Naja.
Ich wurde auch nie abgewiesen, aber ich bin da immer halt so ne, Jeans, Sneaker, T-Shirt.
Ich glaube, das ist auch das Einzige. Also so einfach so, wie man ist, halt dahin zu gehen. Und dann funktioniert es halt, glaube ich, in den meisten Fällen auch.
Wie heißt der Echsentürsteher? Sven Marquardt.
Aber
so. Oh, der soll ganz nett sein.
Ja, schon.
Sieht nur für mich aus.
Genau, und irgendwann hat er dann halt auch den Booker kennengelernt. Ja, und dann hat sich das halt so ergeben, dass Ferdi das mal vorgeschlagen hat. Ob es nicht auch mal eine Idee wäre, dass sie mich...
Eine Gegeneinladung.
Genau, dass ich halt auch mal da spiele. Und das hat dann auch irgendwann geklappt. Also dann gemeint so, ja, klar, können wir machen. Und er meldet sich mal mit Termin und genau.
Und wie war das dann?
Ja, war auf jeden Fall.
Also das Berghain galt ja mal so, oder war ja auch, glaube ich, offiziell der beste Club der Welt. Und
ja, wobei,
in den Top 10.
Muss man natürlich immer in Betracht ziehen, wer macht solche Rankings. Und da kann man, glaube ich, jetzt generell nicht so viel drauf geben, weil wenn man sich anschaut, was jetzt für Clubs da auf Nummer 1 stehen, da liegen ja Welten, wenn nicht sogar Universen dazwischen.
Mhm. Aber es war auf jeden Fall ein renommierter, guter...
Das auf jeden Fall. Und ist es auch heute noch, also...
Warst du dann oben in der Panoramabar aufgelegt?
Genau, also es ist halt schon, würde ich sagen, einer der besten Clubs der Welt auf jeden Fall. Also sowohl vom Konzept als auch vom Sound. Mhm. Klar gibt es bessere, gibt es immer. Aber ja, auch vom,
plus vom der Vibe. Mythos
noch so genau, ein bisschen. Macht auf jeden Fall schon Spaß. Und da aufzulegen war auf jeden Fall schon eine ziemlich krasse Erfahrung, sage ich jetzt mal. Also so, weil wir waren ja zum einen jahrelang selber dort feiern. Mhm. Und wie vorhin schon gesagt, als ich das erste Mal in der Gießerei war, dieser allein der Gedanke, dass man selber mal da oben steht und Musik für die Leute spielt. Und dann irgendwann später der Gedanke, als man das erste Mal im Berghain oder in der Panoramabar war, zu denken so, okay, vielleicht stehe ich da mal. Also das ist ja eigentlich ein komplett absurder Gedanke. Ja, und deswegen war es dann schon krass, dass es dann irgendwann funktioniert hat.
Und welchen Zeitslot hast du da gehabt?
Also das erste schon Mal war es der Anfang, also von 0 Uhr bis 4 Uhr. Mhm. Und beim zweiten Mal war es dann von 8 bis 12 wäre es eigentlich gewesen. Weil im Sommer machen die um 12 dann immer den Garten auf und oben die Panoramabar zu. Und ja, es war dann halt trotzdem noch sehr voll um 12 und dann haben sie halt gesagt, okay, mach noch mal eine Stunde länger. Mhm. Also waren es dann
zweimal da jetzt.
Ja, genau. Aber ist schon beides Mal relativ lang her. Ich glaube, 18 war das oder so.
Aber steht auf deiner Habenliste.
Ja, das auf jeden Fall. Also war auf jeden Fall auch eine krasse Erfahrung, wie gesagt. Und gerade beim zweiten Mal, also das erste Mal war auf jeden Fall auch schön, so den Anfang zu machen, zu sehen, wie die Leute alle reinkommen und so den Vibe so aufzubauen. Und beim zweiten Mal war es dann schon eher so richtig Alarm. Also so, da waren halt auch, ja, gefühlt so die ersten zwei Reihen waren halt nur Leute, die man kannte. Mhm. Und die Stimmung war dann schon sehr extrem. Mhm. Also Manu hat dann auch Crowd gesurft und so. Ja, das war auf jeden Fall sehr verrückt.
Ja, Heilbronn represent muss man ja dann schon auch tun. Wann kamen so größere Festivals oder auch internationale Bookings dazu?
Das kam dann immer mal wieder dazwischen. Mhm. Also hat sich dann hier und da ergeben, zum einen über Leute, die man schon kannte, die dann irgendwie involviert waren, oder dann auch über Leute, die Leute kannten, die man kannte, die dann gemeint haben, so okay, den laden wir mal ein, der spielt geilen Sound.
Ja. Und bei der Feierkultur so, gibt es da Unterschiede Deutschland und Ausland? Wo warst du überall? Kroatien, Italien,
Spanien? Ja, Frankreich? Wobei auf den Festivals, auf denen ich im Ausland gespielt habe, war es ja meistens so, dass das jetzt nicht Festivals waren, die von den Einheimischen organisiert wurden. Also zum einen war ich da beim Dimensions Festival in Kroatien, was von Engländern organisiert wurde, und beim Lighthouse Festival, was hauptsächlich von Wienern und Münchnern organisiert wurde.
Meld hast du auch mal?
Meld, genau, aber Meld ist ja in Deutschland, also ja. Da weiß man ja, also klar sind da auch viele Leute aus dem Ausland da, aber zum Großteil sind es schon Deutsche, die da als Gast dann da sind. Und bei den anderen beiden sind es dann, obwohl sie im Ausland sind, doch auch hauptsächlich Leute aus den Ländern von den Veranstaltern.
Und was Publikum angeht?
Ja, meine ich ja. Das Publikum.
Und in den Clubs?
Und in den Clubs kommt es drauf an. Also.
Ich hätte jetzt gefragt, so ist so ein Italiener leichter zum Tanzen zu bringen als ein Deutscher und der einfacher als ein Finne?
Das ist, glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, das ähnelt sich relativ. Ja. Kommt natürlich auch immer auf den Club an, auf die Zeit, in der man spielt, auf den Vibe. Ist das jetzt eher so ein Club, der tagsüber offen hat, wie so ein Beachclub, oder ist das eher so ein Nachtclub, der um 12 aufmacht? Oder ja, das kann man, glaube ich, nicht so pauschalisieren.
Und gibt es noch irgendein Festival, irgendeinen Club, den du gern bespielen
würdest? Ja, gibt es einige. Ja, wären zu viele, um die jetzt aufzuzählen.
Aber so ein paar, so die Top 3?
Die Top 3.
Gut, und muss da der Ferdi dann nochmal Leute kennenlernen?
Gut, natürlich im Berghain spielen wäre nochmal ganz nett. Mhm. Dann gibt es in Mainz einen relativ neuen Club. Die haben jetzt ihr Zweijähriges, glaube ich, gefeiert im alten Postlager. Und ist auch relativ klein. Und also da veranstaltet jetzt auch am 1. Juni ein Freund von mir seine erste Party. Und da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, mal zu spielen. Und ansonsten Festivals, da gibt es mittlerweile echt so extrem viele und auch sehr viele kleinere, mit Liebe und ja, Liebe zum Detail organisierte Festivals. Sind da fällt es mir echt schwer, jetzt irgendeins hervorzuheben.
Sind dir solche dann vielleicht lieber als so die ganz großen?
Also ich habe ja noch nie auf so einem ganz, ganz großen gespielt. Also außer beim Melt. Und da habe ich ja auch eher auf so einer Nebenbühne, die jetzt nicht so diese Hauptbühne, wo 10.000 Leute davor stehen, gespielt. Ich glaube, da waren es vielleicht so 2,5 oder so. Mhm. Von dem her kann ich das tatsächlich gar nicht beurteilen. Aber ist natürlich bestimmt auch ein krasses Gefühl vor so einer riesen Menschenmenge. Generell macht es mir aber mehr Spaß, wenn ich näher an den Leuten dran bin. Mhm. Also, weil sonst, man sieht es ja auch oft auf den Videos von so Leuten, wo dann hinterm DJ gefilmt wird und du siehst ja eigentlich nicht mal ein einziges Gesicht, sondern nur diese riesige Masse.
Also wie Boiler Room muss es auch nicht sein, dass dir die
Leute auf den Kartenteller so muss es auch nicht unbedingt sein. Wobei das auch ganz witzig ist, aber nee, also am liebsten nah an den Leuten, aber so, dass man trotzdem noch seinen Raum für sich hat, um sich da zu bewegen. Aber trotzdem auch Kontakt, also zu den Leuten hat, dass man so, ich sag mal, so ein Vibe aufbauen kann. Mhm. Weil, ja, ich glaube, so auf so einem Riesenfestival ist das ein bisschen schwierig.
Was würdest du dir für Heilbronn und Heilbronns Clublandschaft, Clubkultur, elektronische Musik, Subkultur wünschen? Oder was glaubst du, wo geht's hin? Gibt es junge Leute, die sozusagen die Nachfolger von Who the Fuck sind oder werden könnten?
Also zum einen wäre es natürlich cool, wenn es wieder ein bisschen mehr Publikum gäbe für die Musik, die jetzt gerade nicht so Mainstream-mäßig angesagt ist. Also das wäre schon mal die Grundvoraussetzung. Mhm. Ich glaube, das wird auch früher oder später passieren, weil das, was jetzt gerade so angesagt ist, das schnelle, harte, das haben wir auch schon mal gehabt. Also so Ende 90er, Anfang der 2000er bis Mitte 2000er, da war das auch eine Phase, dass halt alles schneller und härter sein musste. Und das geht irgendwann wieder vorbei. Mhm. Dann geht es wieder in eine andere Richtung. Also im Prinzip sind es ja immer so Zyklen, die da durchlaufen werden. Und ich denke, es wird auch wieder anders werden. Und bis dahin, wegen Nachfolgern, also gibt ja ein paar Leute, die hier immer noch so ein bisschen die Fahne hochhalten. Zum einen sind es die Alienate-Jungs, also Felix und Niklas. Mhm. Und dann gibt es noch Intercall, die im Mobilat auch Partys machen mit einer ähnlichen Schiene, wie wir das früher gemacht haben. Genau. Also es gibt schon noch Leute, die da anknüpfen, ein Stück weit, wo wir aufgehört haben. Die haben es halt momentan jetzt nicht so leicht, aber es gibt auf jeden Fall auch noch das Publikum dafür, so ist nicht. Nur halt jetzt nicht mehr vielleicht in der Masse, wie es damals teilweise der Fall war.
Und wird es irgendwann vielleicht noch einmal eine Who the Fuck Revival Party also, zum 15. oder 20.
Also es gab ja eine kleine letztes Jahr an Weihnachten. Da haben wir im Bukowski so eine Weihnachts-Revival Party gemacht. Und mal schauen, ob wir dieses Jahr um Weihnachten
wieder sowas machen. Ihr seid noch in Kontakt auf jeden Fall.
Ja, wir sind auf jeden Fall noch in Kontakt. Und es gibt auch immer wieder Leute, die uns darauf ansprechen.
Aber alle unserem Alter, oder?
Nicht mal unbedingt. Aber aktuell ist da jetzt nichts Konkretes in Planung. Also auch nicht, das jetzt nochmal aufzugreifen, so in dem Format, wie wir es damals gemacht haben, auf jeden Fall.
Und was dich angeht, so hast du noch Bock, das DJing eine Weile weiter zu betreiben?
Ja, oder reicht's definitiv.
Irgendwann? Was macht's Gehör?
Ja, alles gut bisher. Läuft noch. Mhm. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr ganz so oft und ganz so lang in Clubs wie vor 5, 6, 7 Jahren noch. Von dem her passt es schon und habe auf jeden Fall noch Bock, bin ja auch noch aktiv. Nicht mehr ganz so viel wie vor Corona, also während Corona ist es ein bisschen eingeschlafen, wie bei vielen auch. Beziehungsweise, was heißt eingeschlafen, ist halt weniger geworden, also aufgrund der fehlenden Möglichkeiten oft. Und aber steht auch ein bisschen was an jetzt in nächster Zeit wieder.
Mhm. Wann kann man dich in Heilbronn das nächste Mal hören?
Heute Abend.
Tatsächlich. Da sind wir zu spät.
Da sind wir ein bisschen zu spät, genau. Und ich habe ja eine monatliche Veranstaltung auch in Bukowski. Mhm. Also jeden ersten Samstag im Monat habe ich einen Abend, an dem ich auch die, ja, die musikalischen Gäste dann einlade. Mhm. Genau, also im Prinzip kann man jeden ersten Samstag im Monat. Mhm. Manchmal verschiebt sich es auch um den Tag. Diesen Monat hat sich es auch verschoben, weil da ein anderes Date dazwischen gekommen ist, aber im Normalfall ist es der erste Samstag im Monat. Genau.
Und könnte es auch passieren, dass du, wenn es nicht private Freunde sind, dass du irgendwann auch mal auf eine Hochzeit auflegst?
Oder ist das so ein. Nee. Also, ich habe es tatsächlich schon mal gemacht für Freunde und das war auch lustig.
Dann, ja.
Aber so dienstleistermäßig, das käme für mich nicht in Frage. Also das ist auch
10, 12 Jahren
vielleicht, ist auch was ganz anderes.
Schwer vorstellbar.
Nee. Da ist für mich, ja, das hat mit dem, was ich mache, eigentlich gar nichts zu tun.
Mhm.
Also so, das ist ja eher eine Dienstleistung, die man da erbringt. Und ja, das ist käme für mich, glaube ich, nicht in Frage.
Mhm. Dann kommen wir zu entweder oder. Dann sind wir auch schon am Ende. Ja, ich werfe dir immer so zwei... Ja. Begriffe hin und
ja, klar.
Du entscheidest dich für den, der dir ein bisschen näher ist.
Mhm.
Fangen wir an, Vinyl oder digital?
Vinyl.
Berghain oder Robert Johnson?
Kann ich nicht beantworten, die Frage.
House oder Techno?
Auch schwierig zu beantworten. Die Schnittmenge dazwischen wahrscheinlich.
Mhm. Clubgig oder Festivalauftritt?
Club-Gig.
Indoor oder Open Air?
Indoor wahrscheinlich, ja.
Set planen oder improvisieren?
Improvisieren.
Clubkultur der 90er oder der 2000er?
90er habe ich ja jetzt nicht so viel mitbekommen, deswegen, also so von
oder
dem,
2000er
wahrscheinlich
oder
90er, aber eher schon, ja, also so von dem, was man auch mitbekommen hat.
Mhm. Mixing oder Scratching?
Mixing bei mir.
Lounge-Set oder Peak-Time-Set?
Eher Peak-Time.
Neues Equipment oder Vintage-Gear?
Im Zweifel Vintage.
Früher Abend oder späte Nacht?
Späte Nacht.
Original-Track oder Remix?
Original-Track.
Elektronische Musik oder Live-Instrumente?
Elektronisch.
Entspannter Sonntag oder durchgetanzte Nacht?
mal so, mal so.
Urbane Szene oder Natur?
Urban.
Früher Auftritt oder später Auftritt?
Nicht ganz früh, aber früh wäre schon gut.
Lieblingsclub oder neue Location?
Neue Location?
Plattenladen oder Online-Shop?
Mittlerweile zu meiner Schande Online-Shop.
Neonlichter oder Schwarzlicht?
Schwarz.
Club im Keller oder auf dem Dach?
Im Keller.
Auflegen eher für Zombies oder für Vampire?
für Vampire wahrscheinlich dann eher.
Stromausfall im Club oder Regen während des Open-Air-Gigs?
Stromausfall im Club.
Set nur mit einem Plattenspieler oder Set nur mit einem Lautsprecher?
nur mit einem Plattenspieler.
DJ-Outfit aus Leder oder aus Samt?
Samt.
Und was machen wir zum Abschluss? Set mit 8 Stunden Dauer oder 8 Minuten Schnellfeuer, Kurzset?
8 Stunden dann eher, definitiv.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Finde ich auch.
Kommt alle am ersten Samstag war es im Monat ins Bukowski. Da ist guter Sound zu hören von Gästen, die du eingeladen hast oder von dir.
Genau.
Und dann freue ich mich auf irgendwann eine Hudefuck zum 20.
Ja.
Große Weihnachts-Revival-Party in deinem neuen Club in Heilbronn.
Genau, da freue ich mich auch schon drauf.
So
alles klar.
Vielen Dank.
Danke auch,
ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.